Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Nadine und es geht darum, was passiert, wenn man Männer mit den Anfangsbuchstaben MA datet und wie man dann doch plötzlich eine ganz, ganz dunkle Ecke abbiegt in dieser Geschichte. Viel Spaß beim Hören. So, herzlich willkommen, Nadine.
Hallo, Paula.
So, wir hatten es schon über Männernamen und wie problematisch das ist, wenn man immer Typen datet, die mit den gleichen zwei Buchstaben anfangen.
Es ist sehr tricky. Meine Freunde tun mir auch immer leid. Wir machen schon Ratespiele. So, rate mal, wen ich jetzt gedatet habe und wie er heißt.
Markus, Martin, Mario.
Marcel, Matthias. MAs sind auf jeden Fall sehr beliebt bei mir.
Okay, also... Ich hatte auch zwei MAs in Folge. Hast du eine Buchstabenkombi, auf die du jetzt gehen willst?
Das sind die MAs tatsächlich.
Ah, du bleibst dabei?
Ja, ja. Okay. Wenn, dann genau.
Okay, gut.
Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Alles klar, okay. Aber dann, das macht es ja einfach und übersichtlich. Ist ja, ja auch manchmal
genau.
Schön. Okay, gut. Suche nur Männer, die mit MA anfangen. Kann man ja auch in so ein Tinder-Profil schreiben.
Ja, hatte ich sogar... kurzweilig mal überlegt, weil eine Freundin das auch so angeregt hatte. Aber ich weiß nicht, ich habe nicht die besten Erfahrungen eigentlich mit MAs gemacht. Dann vielleicht sollte ich es dann eher als Ausschlusskriterium dann reinschreiben.
Ja, da würde sich natürlich direkt die Frage stellen, warum bist du so fröhlich der Überzeugung, dass du dabei bleiben solltest?
Gute Frage. Jetzt dabei bleiben bei den MAs?
Ja.
Oh, an sich sind die MAs immer ganz charmant gewesen. Die Frage ist halt nur immer, was habe ich den MAs quasi gespiegelt, wie sie dann am Ende mit mir umgehen können im Dating. Also mein großes Problem, in Anführungsstrichen Problem, dieses Jahr war tatsächlich das Dating. Also es fing klassisch an mit, ja, Silvester... mit einem Typ treffen wollen, den ich schon länger kenne. Wir wollten Silvester zusammen verbringen, auch ein guter Freund irgendwann.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein merkwürdiger Tag für ein erstes Date, aber okay.
Genau, also anders einsteigend. Also ja. Den habe ich vor 3 Jahren auch über eine Dating-App kennengelernt und es war am Anfang sehr, sehr schwierig zwischen uns. Er ist auch, würde ich sagen, auch ein sehr komplexer Charakter. Und aus einer Anfangsgeschichte, die immer nur so endete mit Booty-Calls mitten in der Nacht, ist dann doch eine Freundschaft geworden, die auch nicht ganz einfach war. Und genau, wir wollten Silvester zusammen verbringen und er hatte dann vorgegeben, nicht in der Stadt zu sein und doch nicht zurück in die Heimat zu kommen. Und dann habe ich ihn dann aber auch doch plötzlich auf der Straße in seinem Auto sitzen sehen. Mhm. Und dachte so, okay, ich dachte, du sollst nicht da sein. Und damit nahm es seinen Lauf. Wir haben hatten einen Kontaktabbruch und meine Kompensation oder meine Übersprungshandlung, die ich dann gerne mache, ist mich wieder ins Dating schmeißen.
Das ist ja ein altbekanntes Muster.
Ja, leider. Und ich weiß jetzt auch, dass es mein Muster ist. Ganz lange wusste ich es nicht. Also es war, das habe ich gekonnt ausgeblendet und habe mich dann 2 Monate später, ein bisschen Zeit habe ich mir dann schon gegeben, mich wieder auf Dating-Apps angemeldet, mich dann auch nicht mit einem MA getroffen, fällt mir gerade ein. Es war diesmal ein J und quasi, das war das Warm-up, würde ich es nennen und 6, 7 nette Wochen gehabt, aber schnell gemerkt, das ist nichts für mich, ich mag sein Kommunikationsverhalten nicht, also da waren so viele Punkte, wo ich dann selbst auch gemerkt habe, da lenke ich mich gerade ab und fand es aber wieder ganz nett im Dating zu sein. Und habe dann weitergesucht und da bin ich dann auf das erste schreckliche MA gestoßen.
Oh Gott, was hat's gemacht?
Das schreckliche MA war am Anfang super charmant. Also ich liebe es ja, wenn man nicht so konventionell ins Schreiben reinkommt mit wie geht's dir, was machst du beruflich, in welchem Bezirk wohnst du, sondern es ging halt gleich irgendwie... wenn man auf Bilder eingeht oder ich hatte in meiner Tinder-Bio stehen, ich dachte, ich muss irgendwas reinschreiben und meine Pick-up-Line war mehr oder minder, ich kann Bushidos Sonnenbank-Flavor mitrappen. Einfach so im Raum stehend gelassen. Guter Aufhänger, sag ich dir.
Oh ja, ich kenne, ist das tatsächlich ein Lied?
Es ist tatsächlich ein Lied.
Sonnenbank-Flavor?
Sonnenbank-Flavor.
Ja, okay.
Ich glaube, damit ist Bushido auch so ein bisschen durchgestartet. Also man sollte jetzt nicht unbedingt, also ich bin jetzt kein Bushido-Fan, so nicht, aber das ist etwas in der Jugend, was mich anscheinend geprägt hat und was immer noch Zeile für Zeile in meinem Kopf sitzt.
Okay, gut.
Auf jeden Fall gute Pick-up-Line für Typen, wie ich dann gemerkt habe. Mhm. Er ging dann darauf ein, wir hatten eine sehr humorvolle Konversation, das schätze ich dann auch immer sehr, und er war auch sehr wortgewandt und immer so auf Zack und also konnte mir auch immer gut Kontakt geben, und dann haben wir uns relativ schnell getroffen. Er hat mich gecatcht mit Cremant auf seiner Terrasse, ich so, zu Cremant sage ich nicht nein, und hatten ein super Date, bei dem es dann auch, wir hatten direkt Sex, muss man dazu sagen. Also es war schon...
Du, wenn es sich ergibt.
Ja, Fronten waren direkt geklärt. Und es hat sich aber alles gut angefühlt, auch respektvoll. Und dann hatten wir ein zweites Date. Und das zweite Date war... Naja, es war kein Date. Er kam, wir hatten Sex und er ging. Und wir haben vielleicht 5 Worte gewechselt. Mhm. Das nächste Date war dann wieder gut. Also er hatte es immer drauf, in Wellen, würde ich es beschreiben, mir das Gefühl zu geben, ich bin die tollste Frau der Welt und im nächsten Moment, Anni, bleib mir bitte noch irgendwie eine Armlänge entfernt, insbesondere emotional. Mhm. Und es mündete am Ende darin, dass er eine Freundin von mir wissentlich auf dieser Dating-Plattform, auf der ich ihn kennengelernt habe, gematcht hat und sie auch hat spüren lassen, dass er weiß, dass wir in einer Verbindung zueinander stehen.
Warum hat die Freundin ihn dann gematcht?
Das war tatsächlich mehr oder minder ein bisschen so ein Kontrollding. Also sie kannte ihn von mir aus Erzählungen und wir wollten ein bisschen schauen, was er denn macht. Total absurd, weil jetzt bin ich mittlerweile Fan, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aber wir hatten irgendwie so ein Gefühl, wir gucken mal, was da kommt. So ein bisschen um mein Bauchgefühl auch, was ich ja hatte mit den Auf und Ab und es ist irgendwie nichts Richtiges, um das ein bisschen... ja, die Bestätigung reinzuholen. Und genau, dann hat er sie angeschrieben und hatte darauf hingewiesen, dass wir ja zusammen im Urlaub waren und wie denn der Urlaub war. Also ich war mit dieser Freundin, mit der besagten Freundin im Urlaub und das hat er dann auf den sozialen Medien gesehen und anscheinend eifrig mitverfolgt. Und irgendwann kam tatsächlich eine Nachricht, wo er meinte, soll ich dann mal Nadine nach einem Dreier-Date fragen? Und diese Frage...
Also die Frage ist ja nicht so absurd, weil was soll er denn denken?
Ja, die Sache ist nur dieses Dreier. Also es ist jetzt nicht, von wem wir treffen uns in einer Dreierkonstellation und gehen etwas trinken oder essen, sondern er meinte das sexuell.
Logisch.
Ja, ja,
ja, klar.
Und das hat er dann nicht nur einmal gemacht, sondern das hat er dann nochmal bei jemandem gemacht, mit der ich halt auch irgendwie in Verbindung stand, wo er das auch wusste. Auch wieder, die Freundin hatte aus Kalkül nach rechts gewischt und die erste Frage, die von ihm kam, war, fragst du Nadine nach einem Dreier oder soll ich?
Ja, also da finde ich jetzt eher euer Verhalten ein bisschen, sagen wir, jugendlich.
Ja, ja.
ganz wertfrei, weil, also wenn er weiß, dass du weißt, was soll er denn denken? Und du standst ja auch immer bereit für spontanen Sex. Also magst du Sex offenbar gerne?
Ja, das schon.
Und all deine Freundinnen wahrscheinlich auch.
Ja.
Ja. Und Sharing is caring.
ja, ja. Und ich habe ihn aber ganz, ganz oft gesagt, du, überlass das mal mir, wenn mir danach ist, eine Person einzubinden. Und es ist, wie gesagt, kann passieren, muss nicht passieren, alles kann, nichts muss so in etwa. Mhm. Aber dann belast es doch mir, in Kontakt mit meinen Freundinnen zu treten, weil das kommt nicht... Jede Person möchte vielleicht so angesprochen werden und ich möchte auch nicht so unbedingt bei meinen Freunden dargestellt werden. Also was nimmst du dir in diesem Kontext raus? Und das war halt so die erste Form dessen, dass ich halt sowas, also mir ist es schon öfter passiert, dass ich tatsächlich irgendwie im Dating-Kontext sehr sexualisiert wurde, würde ich meinen. Also viel auch aufgrund von Körperform, Offenheit und Co. Also ich habe auch schon ganz oft gehört, oh ja, du bist ja eher eine chubby Woman und sowas und auf solche Dinge eingehen.
Chubby, du bist schön geformt, wie eine Vase.
Danke. Und das habe ich so ein bisschen mitgetragen und auch immer, da war es dann schon wieder so ein Wunderpunkt, der dieses MA getroffen hat.
Aber gibt dir das Bestätigung, sexuell verfügbar zu sein oder sexuell sehr offen oder sexuell?
Das war es so? Tatsächlich zu Beginn sehr. Es war so ein bisschen auch das Muster oder was ich jetzt mehr und mehr durchschaue, dass ich auch über die Sexualität versucht habe, diejenigen an mir zu binden.
Das kenne ich von mir persönlich auch.
Ja, ja. Also ich versuche da ganz, ganz hart dagegen anzugehen und beziehungsweise ich erkenne es jetzt auch deutlich früher, wenn ich dann in diesem Muster stecke und kann mich dann auch ein bisschen eher rauswinden. Aber ganz lange habe ich das, ja, ich habe das als Instrument genutzt.
Mhm.
Also das weiß
funktioniert
ich
auch. Ja auch. Bloß du ziehst dann Penisse an, keine Männer.
Exakt, ja. Exakt. Da waren ein paar. Ja. Und genau, also es traf mich dann halt so extrem, dieser wunde Punkt wurde dann halt noch wunder, sodass ich, Übersprungshandlung, wieder mich auf eine Dating-App angemeldet habe. Natürlich.
Mensch.
Statt mir Zeit zum Heilen zu geben. Ja. wieder angemeldet und dann habe ich dann das nächste MA kennengelernt.
Mhm.
Und dieses nächste MA war auch von mir in der Kommunikation ganz klar, wir treffen uns und das ist eine Ablenkung für mich und ich komme gerade ja aus einer Dating-Phase in Anführungsstrichen, die für mich nicht so schön war und habe ihnen das auch alles offen erzählt. Er war damit total d'accord, man hat sich getroffen, man hatte Sex. Und ja, ich muss selber lachen darüber, so Gott. was er im Gegensatz zu dem anderen gemacht hat, war tatsächlich er war schon zuvorkommender, er konnte im Gegensatz zu dem anderen auch reden, er war dann länger bei mir, er hat mir so ein bisschen mehr das Gefühl gegeben, auch als Mensch gesehen zu werden, auch wenn das natürlich rein körperlich und alles war, von vornherein so abgeklärt. Er hat auch seinen Standpunkt sehr deutlich gemacht, dass er keine Beziehung sucht. Ich so vollkommen.
Die suchen immer so lange keine Beziehung, bis die richtige halt kommt.
Ja, exakt. Ja. Und ja, wir hatten dann. Ja, ich würde sagen, wir haben uns dann so einmal wöchentlich gesehen, zu Beginn zweimal wöchentlich, immer eher relativ spontan, auch von ihm aber auch sehr viel ausgehend. Wir hatten täglichen Kontakt, sehr ausgewogen, kannte ich so auch nicht. Meistens habe ich mich irgendwann gefühlt wie so ein Bittsteller, so irgendwann hast du denn mal Zeit? Und das war bei dem aber super angenehm und er war auch älter, er war jetzt nur 7 Jahre älter als ich. Aber das war so für mich so das Älteste, was ich bisher gedatet hatte.
Und wie alt bist du?
33.
Mhm.
Genau. Und mit dem war das halt super locker. Und dann kamen so Dinge, dass wir uns getroffen haben und ich dachte, wir hätten Sex. Und auf einmal hat das dann umgeswitcht in ein Kuscheldate, wo ich dann dachte, okay, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Also es war halt, ich habe ja natürlich meine emotionalen Mauern auch aufgebaut und dachte, oh Gott, jetzt kommt ein Kuscheldate und ich weiß, was das mit mir macht. So, oh Gott, bin ich dafür bereit?
Ist zu intim, ja.
Exakt,
viel intimer als Sex.
Viel zu intim.
Ja.
Und ja, dieses Kuscheldate hat es dann auch bewirkt, dass bei mir sich irgendwie ein Hebel umgeschaltet hat. Und dann dachte, der ist doch ganz toll, aber er hat mir, wie gesagt, sehr offen kommuniziert, dass er keine Beziehung will. Und irgendwie dachte ich aber, naja, ich versuche den mal ja trotzdem mal zu halten. Vielleicht ändert er seine Meinung insgeheim, obwohl ich natürlich wusste, er wird seine Meinung nicht ändern, weil wer tut das schon, wenn er so offen kommuniziert? Im seltensten Fall. Also
ja, also bis halt die richtige kommt.
Exakt. Ja, und dann, ich glaube, eine Woche später oder so hatte er mir, also wie gesagt, wir haben uns immer relativ spontan getroffen. Also es war schon immer am Morgen irgendwie für den Tag, für den Abend dann ausgemacht. Also es war jetzt nicht, er rief mich an, bist du available, in einer halben Stunde bin ich bei dir. Also so war das nicht. Aber dann hat er mir in der Woche 2-mal abgesagt. Und ich habe ihm mehr oder minder eine Ansage gemacht, dass ich gerne ein bisschen mehr Verbindlichkeit in dieser Sache hätte. Und dass auch wenn ich mich mit dir locker verabrede, es ja trotzdem immer noch so ein Fünkchen von mir gibt, der dann hofft, dass du kommst und ich nicht gerne auf Leute warte. Also dann gib mir doch gerne Bescheid, wenn du merkst, es wird nichts mehr. Das hat er dann auch, ja, meinte er zumindest verstanden. Hat mir das auch dann geschrieben. Er hat mich sogar angerufen, weil es ihm anscheinend so ein großes Bedürfnis war, dass wir dann mal darüber sprechen und dass er es nicht aus Kalkül gemacht hätte. Naja, an dem Tag selbst hatten wir, das war tatsächlich das erste Mal, dass wir telefoniert hatten, ich glaube, dann noch 3-mal länger telefoniert. Also irgendwie,
mhm.
Ich weiß auch nicht, wie das zustande kam. Ich hatte dann auf einmal auch seine beste Freundin am Telefon. Auch eine ganz absurde Situation.
Oh.
Er war mit ihr essen, er konnte gerade nicht ans Telefon gehen und dann ging sie ran und dann hatte
Red
ich...
Red Flag, Red yeah. Flag, Red Flag.
Ja, bitte. Es war ganz amüsant. Ich war halt natürlich im ersten Moment total perplex und dachte, oh Gott, jetzt habe ich die beste Freundin am Telefon. So, was ist das denn jetzt? Ja, dann hatten wir oder wollte er sich unbedingt, hat ganz großen Tönen gespuckt, ja, ich will ja deine Ansage mir zu Herzen nehmen. Und aber wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Aber ich weiß noch nicht, wann. Und bevor ich... Genau. Und bevor ich dir jetzt wieder leere Versprechungen mache, lass mich erstmal schauen, wie die Woche ist. Und ich melde mich. Mit dem Outcome, dass er sich gar nicht gemeldet hat und ich dann irgendwann Ende der Woche leicht nervös mit den Füßen scharrend einfach mal gefragt habe, Mensch, du meintest ja, wir sehen uns die Woche, wie sieht's denn aus, Wochenende rückt näher. Und ich dann eine Nachricht bekam, ja, er hätte gerade viel Stress, er ist gerade am Umziehen und das wird ihm gerade alles zu viel und ich möge doch lieber gerade vielleicht ein, zwei andere Boys daten.
Dankeschön, Emma. Kurze Zwischenfrage. Ja. In all diesen Tagen und Wochen, bist du jemals auf die Idee gekommen, dass das vielleicht nicht gut genug ist für dich?
Tatsächlich nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass, oder beziehungsweise ich weiß es von mir, ich greife gerne nach den kleinsten Strohhalmen.
Das war ein sehr kleiner Strohhalm. Ja. Der war schon im Getränk drinne. Tief.
Also. Ja, man musste fischen schon. Ja.
So die Flasche schon so schütteln, damit es wieder rauskommt.
Ja. Und dann schüttelt man und ja, man übergießt sich und der Strohhalm kommt trotzdem nicht. Aber genau, gutes Bild. Es kam diese Nachricht und ich hatte eigentlich schon gespürt, dass ich diese Nachricht bekomme.
Also jeder hat das schon gespürt, ja. Also ab dem Moment, wo die Freundin dran ging.
Ja, und ich habe dann mir erstmal eine Stunde Zeit gegeben, darauf zu überlegen, was ich denn antworten will, habe dann aber trotzdem hochemotional geantwortet in einem ellenlangen WhatsApp-Text, in dem ich ihm dann, ja,
macht nichts.
Einfach einmal alles runtergeschrieben habe und woraufhin er dann am späten Abend reagierte und meinte, er sei ja dankbar für mein offenes und ehrliches Feedback und er hätte ja aber klar gemacht, dass er keine Beziehung will und pipapo, wir hatten noch telefoniert, was dann auch nicht so schön war und das endete dann in anfänglichen Kontaktabbruch. Ich sag anfänglichen, weil etwa drei Wochen später, Übersprungshandlung meinerseits, ich mich wieder auf einer Dating-App angemeldet habe.
Oh.
Ja.
Okay.
Er tatsächlich eine der ersten 5 Personen war, die dann auf meinem Bildschirm wieder aufploppte.
Na, schönen Dank auch.
Also
du hast ihn aber hoffentlich nicht swiped oder was weiß ich.
Doch, ich hab's getan. Ich will es gerne auf den Alkohol schieben, der an dem Abend floss. Aber ich hätte es auch ohne Alkohol getan, ich weiß es.
Und er hatte dich auch geswiped?
Er hatte mich auch geswiped.
Gott, seid ihr bescheuert, Entschuldigung.
Ja. Ich saß, das war so ein schöner, lauer Sommerabend und ich saß mit einem Freund in einem Biergarten.
Wieso unterhältst du dich nicht und bist stattdessen auf einer Dating-App?
Naja, das war eine ganz lustige Geschichte. Er selbst hat sich auch wieder ins Dating-Leben gewagt. Und wir beide beschwipst uns gegenseitig, versucht irgendwie Dating-Tipps zu geben, auch ganz absurd. Und er hatte so eine lustige App auf seinem Telefon, was so wie so ein Glücksrad war, wo man verschiedene Optionen reinschreiben konnte. Und dann konnte man ein Glücksrad drehen und damit haben wir zum Beispiel entschieden, ob wir noch ein Bier trinken oder nicht. Und unter anderem ist es dann irgendwann eine Idee seinerseits übergegangen, wir könnten ja reinschreiben, ob ich mich wieder auf einer Dating-App anmelde oder ob ich diesem Typen schreibe oder nicht. Also ganz absurd.
Ja.
Und dann habe ich dieses Rädchen halt gedreht und es sagte eben, ich soll mich wieder anmelden. Und was das Rädchen
sagt. Das musst du dann tun, ist ja logisch.
Exakt,
ja,
das war ja die Regel des Abends.
Ja.
Und dann haben wir innerhalb von wenigen Minuten, er half mir dann bei der Bilderauswahl, dieses Profil wieder angelegt. Und wie gesagt, innerhalb der ersten 5 Bilder war dann das MA wieder da.
Mhm. Schön.
Und er meinte noch, swipe nicht nach rechts. Der wird dich doch auch nicht nach rechts geswiped haben. Das wird dir doch nur wehtun. Und ich so, nein, nein, nein. Und ich mach das jetzt.
Und diesmal wird alles anders.
Exakt. Und ich wische und es kommt sofort.
It's a match.
Exakt. Es hätte nur noch eine wundervolle Hintergrundmusik in diesem Moment gefehlt. Und
dein Herzchen dung, 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 dung.
Ja, ja, genau. Ja. Und es folgte dann auch sofort die erste Nachricht seinerseits.
Schön von dir zu hören. Hab oft an dich gedacht. Ich habe dich vermisst. Was war's?
Weder noch. Ich hatte in diesem Profil, hatte ich ein Bild von mir in einer shiny Leggings und er ging auf diese Leggings ein.
Geile Hose.
So in etwa. Und ja, hat dann immer so versucht zu kokettieren, so zu tun, als hätte er ja mal jemanden gedatet, die ja so ähnlich sei wie ich, wo, also klar, es waren Anspielungen, er hatte halt mich gedatet, haha. Und wechselte dann auch schnell dann auf WhatsApp, also das Medium ging dann weg von der Dating-Plattform und ging dann dorthin, schickte Nachrichten und dann meinte mein Kumpel, ja, frag ihn doch mal gerade, was er macht.
Und dein Kumpel ist ein sehr schlechter Berater.
Er war betrunken. Aber er hat es eher gesagt von wegen, ja, du wirst halt sehen, der schreibt jetzt mit dir, aber würdest du jetzt exakt fragen, komm, lass uns treffen, der wird dir halt absagen. Und so war es halt auch. Und ich so, ja, dann komm doch hierher. Und ach nee, ich liege schon im Bett und es war ein ganz anstrengender Tag. Und aber wir könnten uns ja vielleicht Sonntag sehen.
Also, an welchem Tag waren wir hier?
Am Freitag.
Okay.
Mhm. Genau. Dann zwei Tage später, es kam der Sonntag. Und natürlich haben wir uns nicht an diesem Sonntag gesehen, weil er dann seiner besten Freundin beim Liebeskummer beistehen musste. No. Wohl.
Die beste Freundin.
Mhm. Ja. So, es verging dann.
Du bist immer noch on hold gewesen, ja, und hast gedacht, ich war, ja, hey, ja, wirf mir ein Stöckchen zu, ich schnapp's.
Ja, ich weiß, ich kann es auch immer noch nicht beziffern oder ich weiß nicht, woran ich es festmachen kann, warum der mich so krass an der Angel hatte. Weil, ja, normalerweise, also es waren meine Alarmleuchten an. Also ich habe die Red Flags gesehen, die schwirrte mir die ganze Zeit vom Kopf.
Ja, ja, naja, gut, aber meistens. Das ist ja in der Psychologie relativ einfach. Das, was einem vertraut ist, das zieht einen ja wahnsinnig an. So, und der muss irgendwas gehabt haben, was du kanntest.
Ja.
Und das war sensationell, weil du dachtest, diesmal kriege ich die Liebe aber,
ja,
die du sonst nicht bekommen hast.
Genau.
Und das, ja, es ist wirklich nicht so komplex, das Menschsein. Also, ja.
Ja. Nein, es verging dann.
Aber weiß, die Lehre ja ist gleichermaßen, wenn du das auf diesem Weg versuchst, wirst du es auch nicht kriegen. Mhm. Also das, aber das kennen wir aus diesem Podcast
ja,
auch
ja
schon.
Deswegen. Als ich diese Geschichte dann nämlich auch einer Freundin erzählte, hatte sie mir dann auch direkt deinen Podcast ans Herz gelegt. Und dann seitdem bin ich ja ständige Podcast-Hörerin. Ja. Es begleitet mich auf Arbeit und Co. Und jedes Mal Mantra. Sie muss den Podcast hören. Vielleicht lerne ich dann mal endlich. Je öfter ich es höre, vielleicht verinnerliche ich es mal dann.
Also nachdem die Freundin ihren Liebeskummer ausgestanden hatte,
ja,
vielleicht mit Hilfe seines Penises sogar, könnte ich mir vorstellen, irgendwann, kam es dann zum Treffen oder nicht?
Es kam tatsächlich zum Treffen. Es hatte noch mal, ich glaube, 2 Wochen gedauert. Es war auch immer hin und her schreiben, also es war eine schwere Geburt, sagen wir es so, sich nochmal zu treffen. Ich saß wieder mit dem besagten Freund, der mit mir dieses schöne Roulette oder was es war gedreht hat, wieder bei einem Bierchen in der Kneipe draußen und wir wieder über Dating gesprochen und ich hatte dann ja so eine Liebesduselei, so ein Gefühl und dachte, ach, ich schreibe dem jetzt mal, dem Emma. Und ja, kam, habe auch direkt eine Rückantwort bekommen und er hatte signalisiert, naja, wir könnten uns ja vielleicht dann später sehen. Er sei noch mit einem Freund unterwegs, ich bin ja auch noch unterwegs und wir können uns ja einfach updaten, wie es ausschaut. Ich so, gerne, melde dich einfach. Und dann kam zwischendrin Nachricht, naja, aber das wird jetzt halt später. Kein Problem, ich bin ja auch noch unterwegs. Dann die nächste Nachricht war, ja, aber ich muss diesen Freund dann noch nach Hause fahren. Meld dich einfach, entweder passt oder es passt nicht. Also es war immer so, als würde er wollen, andererseits auch wieder merken, das ist total eine dumme Idee. Also so ein Hin und Her. Wir haben uns dann letztendlich getroffen, hatten wieder Sex, war ja unser Muster. Und eine Woche später, glaube ich, ja, vielleicht eine Woche später bin ich in den Urlaub gefahren. Er war im Urlaub, man hat sich dann also eine Weile nicht gesehen. Und nach dem Urlaub hatten wir dann erneut ein Treffen, wo wir auch gemeinsam, jetzt kommt es, auf einer Sexparty waren.
Ist die ideale Voraussetzung,
ja, ja, super, mit dem Typen ideal
auf eine Sexparty zu gehen, aber ja.
Wie gesagt, ich instrumentalisiere Sex, das ist total.
War das letzten Sommer?
Das war diesen Sommer.
Ja, also meine ich. Ja,
der letzter Sommer. Ja, schon, ja, wir sind genau, ja schon mitten im Herbst, Winter, fast Winter.
Ja. Okay, mhm. Gut, ja, das war sicher super, weil er sich vermutlich nicht sehr um dich gekümmert hat.
Es ging, also wir traten auch sehr innig auf, was mich ein bisschen, ja, es hatte mich verwirrt, aber gleichzeitig habe ich es natürlich total genossen, so mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von ihm irgendwie zu kriegen. Er hatte uns auch gegenüber anderen als Paar vorgestellt, wo ich dann auch dachte, du könntest, also ich glaube, wenn dieses Setting hier besonders offen ist, dann kannst du doch auch offen damit umgehen, woher man sich kennt, wie man zueinander steht, aber okay. Und ja, also die Erfahrung an sich war gut, also auch mit ihm, aber das, was ich dann danach erfahren habe von ihm, war nicht gut. Und zwar war das, was vorher schon sich so abgezeichnet hat, dass ich eben von ihm für den Sex mehr oder minder fast objektisiert wurde, hat sich dann nochmal verstärkt. Also er ging immer mehr halt auf dieses Erlebnis ein und hat mich auch immer mehr spüren lassen, was er vorher halt nicht gemacht hat in der ersten Kennenlernphase. Da ging es auch viel darum, was machst du denn zwischendrin? Wie geht's dir? Also all diese Alltagskommunikation ist wich komplett nur noch auf Sex über. Es war Sexding in purester Form, wo ich dann, würde ich sagen, würde die alte Nadine vor 4 Jahren hätte da auch noch weiter mitgemacht. Ich habe dann aber gesagt, ich kann und möchte das nicht mehr. Und habe ihm das dann auch so geschrieben, nachdem er auch wieder Anzeichen gemacht hatte, sich wieder zurückziehen zu wollen und schon wieder die Ausrede zu bringen, dass er zu viel Stress hat. Ich habe schon kommen sehen und dachte, diesmal haue ich die Nachricht zuerst raus. Habe von ihm keine Resonanz bekommen auf diese Nachricht, keinen Kontakt mehr gehabt. Und ja, über die sozialen Medien habe ich dann 4 Wochen später feststellen müssen, dass er jetzt eine Freundin hat. Es ist nicht die beste Freundin, um es vorwegzunehmen.
Okay, ach so.
Aber er hat jetzt anscheinend jemanden. Mhm. Und ich will nicht wissen, wie lange das parallel lief.
Eine Weile, sicher.
Auf jeden Fall. Ich habe ihm halt das gegeben, was er wollte, den Sex ohne Verpflichtung.
Praktisch halt.
Genau.
Also was würdest du von einem Typen halten, der, mit dem du machen kannst, was du willst, im Grunde, der immer springt, wenn du sagst, heute könnten wir uns vielleicht treffen, naja, vielleicht später, vielleicht doch nicht, der nur darauf wartet, dass du ihm ein bisschen Aufmerksamkeit zuwirfst, der alles stehen und liegen lässt, wenn du pfeifst. Wie würde der auf dich wirken?
Needy. Und ich wusste auch, dass ich auf jeden Fall needy wirke.
Naja, needy und vor allem mit einem Selbstwertgefühl, das praktisch nicht da ist.
Exakt.
Also, und das macht natürlich nicht sehr attraktiv.
Ja, das ist auch meine riesengroße Baustelle und es rührt natürlich vieles immer in der Kindheit. Mein Selbstwert ist nicht groß.
Warum nicht?
Oh, gute Frage. Ich glaube, ich hatte nie die Möglichkeit, diesen Selbstwert aufzubauen. Also meine Mutter, irgendwann alleinerziehend, psychisch krank, sehr mit sich selbst beschäftigt, überfordert in der Kindererziehung. Ich habe es mehr oder minder irgendwann übernommen als Älteste von 4.
Oh, scheiße.
Vater alkoholkrank, auch nicht mein leiblicher Vater, muss man dazu sagen. Also,
aber der am längsten da war?
Der von Anfang an eigentlich da war. Also er hatte meine Mutter kennengelernt, da war sie gerade mit mir schwanger. Sie hatte sich von meinem leiblichen Vater, den ich auch nicht kenne, getrennt während der Schwangerschaft, weil er anscheinend auch so ein kleiner Casanova war. Und genau, hatte dann meinen Ziehvater kennengelernt und er war dann auch der Vater meiner Halbgeschwister und für mich eben auch die Vaterrolle, die präsente. Und die haben sich dann aber scheiden lassen, Gott sei Dank, als ich 12 war.
Gab es da Gewalt?
Nee, tatsächlich nicht. Also eher, ich würde sagen, sehr viel Verbales, aber mehr von meiner Mutter, die ordentlich ausgeteilt hat. Also mein Vater war eher so das ruhigere Gemüt. Aber als Kind hat man natürlich früh gemerkt, so irgendwas ist mit Papa anders. Also wenn er alkoholisiert ist. Ich hatte ein sehr schnelles Gespür dafür, wann jemand unter Alkohol steht, nicht ganz bei sich ist. Also ich hatte, wie würde ich es beziffern können, es war so ein bisschen, ich hatte immer so eine Wachhundstellung. Mhm. Also ich war immer bereit, wenn meine Mutter nicht da war, habe ich dann immer drauf geachtet, oh, ist Papa jetzt alkoholisiert und später vielleicht irgendwie mit meinem kleinen Bruder und er könnte ja meinen kleinen Bruder fallen lassen im Spielen als Beispiel. Und wie gesagt, war dann schnell Mama 2.0. Sehr, sehr früh schon.
Das heißt, du hast kein Gefühl für die eigenen Bedürfnisse entwickelt.
Exakt. Also es war halt nie, dass ich diese auch artikulieren konnte. Es war immer, ich musste für andere da sein, ich musste für meine Mutter da sein, die auch in sehr jungen Jahren schon ihre Probleme bei mir dann abgeladen hat, viel zu früh. Also das war kein Mutter-Tochter-Verhältnis, sondern es war mehr so, als würde sie mit einer Freundin sprechen. Mhm. Und was dann aber auch in ein sehr schwieriges Verhältnis dann mit ihr dann umgeschwenkt ist. Also wie gesagt, sie war dann psychisch krank. Da war ich, glaube ich, die erste Erkrankung war mit im 11. Lebensjahr bei mir. Wo man das natürlich als Kind noch nicht verstanden hat, was mit der Mama los. Noch ganz viel unterstützen wollte und helfen wollte. Und da hat sie auch noch Therapie gemacht und Medikamente genommen. Aber je häufiger diese Erkrankungen dann wiederkamen, umso uneinsichtiger war sie auch, dagegen vorzugehen. Also sie war eine Person, die immer dachte, sie könne alles mit sich selbst ausmachen. Sie bräuchte niemanden, der ihr hilft. Und ja, als dann mein Vater auch, also als sie dann getrennt waren, er ausgezogen ist, hat man auch gemerkt, dass sie auch irgendwann das Bedürfnis hatte, auch ja wieder mehr für sich zu tun, aber in sehr egoistischem Sinne. Also sie hat neue Partner gehabt, sehr toxische Beziehungen, was ich auch immer versucht hatte, ihr dann möglichst ja schon voll auch zu artikulieren, zu sagen, Mensch, Mama, du siehst doch, der tut dir nicht gut und du verdienst was Besseres.
Was ja gar nicht dein Job ist. Ne?
Exakt. Was aber darin mündete, dass sie mir irgendwann auch vorwarf, ich würde ihr Liebe nicht gönnen.
Mhm. Gut, aber und dann als Kind denkt man natürlich, ach so, das ist Liebe.
Genau, ja. Das wurde mir immer schön gezeigt. Also es waren langjährige Beziehungen, also es waren dann auch keine Kurzzeitaffären, die meine Mutter irgendwie geführt hat. Es waren schon längere Sachen, aber halt alles ungesund. Ich musste mehr oder minder dann immer für meine Geschwister einstehen und hatte dann eben immer geschaut, dass es denen dann gut geht. Wieder nicht auf mich selbst gerichtet. Ich weiß nicht, was meine Bedürfnisse sind. Und dann hatte ich mit 16 Lymphdrüsenkrebs.
Oh. Und hat sich jemand um dich gekümmert?
Nein. Also jein. Anfangsphase schon. Meine Mutter war jeden Tag im Krankenhaus, hat versucht, mit ihren Mitteln alles möglich zu machen, sei es, schönes Beispiel, Fernsehkarten damals noch im Krankenhaus. Also jetzt ist ja jedes Krankenhaus mit WLAN und Co. ausgestattet, man weiß sich zu behelfen. Damals hätte man einfach nur im Zimmer rumgelegen und hätte die Decke angestarrt, hätte man nichts gehabt. Und wir waren halt eher, ja, meine Mutter war nicht berufstätig, hatten von Hartz IV gelebt. Und ich wusste, dass wenn sie mir jetzt so eine Fernsehkarte holt, das ist für sie schon ganz, ganz viel. Da kratzt sie gerade all ihr Geld zusammen, damit ich Fernsehen gucken kann, damit ich beschäftigt bin im Krankenhaus. Und war dann, wie gesagt, sehr viel zu Hause, sehr viel mit meiner Mutter konfrontiert. Das war halt, wie gesagt, ein sehr schwieriges Verhältnis, besonders in der Pubertät dann irgendwann, weil sie in mir eine Art und Weise Konkurrenz gesehen hat. Also ich war kein rebellisches Kind, überhaupt nicht. Es war halt immer sehr, ja.
Angepasst.
Genau, ja. So das richtige Wort, angepasst. Und es mündete dann darin, dass ich zum Ende, als dann Chemotherapie und Bestrahlung dann irgendwann durch war, dann wieder die geballte Ladung ihrer Emotionen abbekam.
Vorwürfe. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer das für mich war und so weiter.
Zum Beispiel, genau. Ich würde es nicht wertschätzen, was sie alles für mich getan hätte und dass ich sie nicht lieben würde und all diese Sachen. Ich würde meinen Vater mehr mögen, beziehungsweise ihm eher den Rücken stärken und eigentlich müsste ich doch ihren Rücken stärken und er ist doch gar nicht mein leiblicher Vater und
okay.
Ja. Also es war dann echt tatsächlich, dass ich war nur ein halbes Jahr mit dem Krebs beschäftigt. Ich habe das sehr früh erkannt, Gott sei Dank. Also es war auch so, dass ich selbst gedacht habe, oh, da ist ja irgendwas mit mir falsch. Bin dann alleine zum Arzt gegangen und der hat mich dann ins Krankenhaus überwiesen, wo dann meine Mutter mitkommen musste, weil ich noch nicht volljährig war.
Du armes Kind.
Aber ich habe alles alleine gemacht.
Also furchtbar.
Ich bin alleine in die Tageskliniken gefahren, um mir die Chemotherapie geben zu lassen. Ich bin alleine zur Bestrahlung gefahren.
Ist dir denn klar, wie schrecklich traurig das ist?
Jetzt gerade. Also ich habe nie mehr drüber nachgedacht. Ich war halt immer, ich war ja drauf getrimmt, selbstständig zu sein, sehr früh. Für mich war das in dem Moment normal, dass ich das jetzt mache, dass nicht mich jemand begleitet.
Haben die Ärzte nichts gesagt?
Nee, gar nicht. Also man hatte mir tatsächlich, und das bereue ich ein bisschen, dass ich das nicht gemacht habe, eigentlich hätte ich noch unterstützend Psychotherapie haben können in der Phase. Die habe ich aber abgelehnt, weil ich dann das Muster meiner Mutter gefahren bin. Ich komme ja alleine selbst klar und ich habe ja meine Leute, mit denen ich darüber sprechen kann. Im Nachhinein, jetzt mit meinen 33 Jahren, denke ich mir, hättest du es mal gemacht. Es hätte dir vielleicht schon ein bisschen eher bei gewissen Dingen die Augen geöffnet. Aber gut.
Du, alles zu seiner Zeit. Aber und bei der, als deine Haare ausgefallen sind, warst du auch alleine damit?
Ja, es war tatsächlich, die sind dann mehr und mehr ausgefallen. Ich glaube, das hat so zwei, drei Wochen gedauert, als man dann die Zytostatika und alles im Körper hatte, dass es dann anfing, dass sie dann so büschelweise ausfielen. Dann habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich gehe jetzt auch wieder alleine zum Friseur und lass sie mir einfach kürzer schneiden, in der Hoffnung, weil man sagt, die müssen nicht unbedingt alle ausfallen. Es kann dann sein, dass manche Wurzeln halt kürzere Haare besser halten. Und ich dann allein zum Friseur und aber eben gemerkt, der Haarausfall war schon so fortgeschritten. Da bringt auch der Kurzhaarschnitt nichts mehr. Ich dann beschämt durch die Straßen gelaufen, habe mir die Jacke irgendwie über den Kopf geworfen und bin in den nächsten Einzelhandel reingelaufen und habe mir dann ein Kopftuch geholt, was ich mir dann umgebunden habe, um mich wohler zu fühlen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und als ich dann zu Hause war, war dann auch die erste Impulshandlung, dass ich sie mir dann komplett abrasiert habe. Und meine Mutter wollte mich zum Beispiel auch nie ohne Haare sehen. Also das war auch wie so ein Gebot. Ich darf zu Hause nur mit dem Kopftuch laufen.
Wie lieblos.
Ja. Ja, irgendwann hatte ich dann aber auch eine Perücke. Das war schön, weil ich dann endlich mal sehr, sehr lange Haare hatte. Das kannte ich so noch nicht.
Und gab es denn Lehrer oder irgendwen, der für dich eingestanden ist?
Ja, tatsächlich. Es gab eine sehr, 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 sehr tolle Chemielehrerin, die ich hatte, die irgendwann, das war kurz nachdem ich auch mit der Krebsbehandlung durch war und wieder in die Schule gehen konnte. Das war mir nämlich ein großes Bedürfnis, wieder zurück in die Schule zu gehen, weil nichts war schlimmer, als zu Hause mit meiner Mutter zu sein. Und ich kam dann wieder in die Schule und hatte wieder ein Wochenende, an dem ich mich sehr stark mit meiner Mutter gestritten hatte und eigentlich hätte für einen Test lernen müssen. Und für den ich dann nicht lernen konnte. Und dann kam die besagte Lehrerin und meinte so, wir schreiben jetzt den Test. Und ich bin in Tränen ausgebrochen und meinte, ich kann diesen Test nicht schreiben. Und dann meinte sie, warum nicht? Und dann habe ich ihr das erklärt und meinte, so sieht's aus bei mir gerade zu Hause. Ich habe mich mit meiner Mutter gestritten und sie hatte mich an dem Wochenende in Jugendheim gebracht. Hat einfach meine Sachen gepackt und hat mich dann dorthin gebracht. Und das hat sie erzählt und dann meinte sie sofort, du musst den Test nicht schreiben. Und meinte auch, wo ist dieses Jugendheim? Wann machst du Schluss? Ich fahre dich dorthin. So, ich bin jetzt für dich da. Und sie war mir dann in der Zeit, also das ganze Abitur durch, eine sehr große Unterstützung. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Sie hatte mir mehr oder minder gezeigt, dass das Verhalten meiner Mutter halt nicht normal ist, dass Eltern nicht so sein sollten. Und sie hat mir dann auch ein bisschen sie hat mir die Kraft gegeben, dass ich letztendlich mit 17 dann alleine zum Jugendamt gelaufen bin und meinte, ich will hier raus. Ich brauche eine Wohnung. Ich möchte auf eigenen Beinen stehen. Mir tut das hier nicht mehr gut, weil je länger ich hier bleibe, umso eher weiß ich, dass ich das nicht mehr packen werde. Dass ich irgendwann meine Mutter 2.0 bin, also emotional. Das sei es jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dann eine psychische Erkrankung bekommen hätte, aber dass ich das einfach mit mir selbst halt nicht mehr schaffe. Und habe dann auch alles dran getan, dass ich auch nicht in eine WG komme oder ähnliches, sondern dass ich wirklich meine eigenen vier Wände habe, dass ich meinen Rückzugsort habe, dass ich mich fühlen kann, dass ich für mich da sein kann. Und ich würde rückblickend sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Habe dann auch mein Abitur gemacht und meinen Weg gegangen. Und bin auch im Job super gefestigt und alles und frage mich immer noch, wie ich das alles hingekriegt habe. Wirklich. Aber genau, Outcome ist Selbstwertgefühl nicht existent. Und das versuche ich jetzt gerade hart zu lernen. Auch mal alleine zu sein, auch mal mich mit mir selbst zu beschäftigen, zu horchen, was will ich denn? Was kann ich von anderen nehmen? Was kann ich geben? Also nicht, dass ich zu viel gebe, sondern auch meine eigenen Grenzen kennenlerne. Da bin ich jetzt erst halt mit 33 in dem Prozess, den ich schon viel, viel länger oder viel, viel früher hätte haben müssen, so rum.
Mann, die Geschichte nahm eine dunkle Wendung.
Ja, sorry.
Oh Mann.
Ja, das Traurige ist auch einfach, mir wird halt auch immer vor Augen geführt, wie ja so ein familiäres Umfeld auch eben anders prägen kann. Das sehe ich halt leider an meinen Geschwistern, bei denen es halt nicht so rund läuft, also in den anderen Bereichen.
Wie alt sind die jetzt?
Die sind 32, 30 und jetzt mal überlegen, 26.
Und alle suchtkrank?
Großteils, ja. Oder beziehungsweise doch, ja, alle suchtkrank.
Mhm.
Also mein einer Bruder hat eine, ich würde sagen, Essenssucht. Das ist auch meine Kompensation. Also wenn ich mich irgendwie emotional gefrustet fühle, dann greife ich zum Eis und ja, also Emotional Eater auch durch und durch. Mein großer Erfolg war es, während Corona 27 Kilo abzunehmen.
Yay.
Ja. Ja. Davon sind aber 10 auch wieder drauf, aufgrund des Datings.
Ja, egal. Wie hast du das gemacht?
Durch so ein schönes Programm, wo man Punkte zählt.
Ah, okay. Gut. Du, es hilft halt, man muss die Psyche mitnehmen, ne? Sonst
genau.
Funktioniert es nicht dauerhaft. Aber also ich möchte jetzt mal zusammenfassend und stellvertretend für, glaube ich, alle ZuhörerInnen sagen, wow, bist du stark.
Danke. Ja, es ist immer, wenn ich das höre, es ist immer so, ja, warum weiß ich es selber aber nicht?
Ach, das berührt mich.
Entschuldige.
Nein, Entschuldigung. Es ist so gemein, wenn Kinder so ausgeliefert sind.
Total.
Oder dass sie es sind, weißt du? Es ist einfach so unfair.
Ja, und ich versuche auch gerade, also meine Schwester, die hat eine 13-jährige Tochter, die hat sie damals mit 17 bekommen. Für mein Empfinden zu früh, also ich glaube...
Wirklich?
Ja, also ich weiß ja, wie ich mit 17 war, auf jeden Fall erwachsener als viele andere 17-Jährige, aber trotzdem nicht bereit für ein Kind. Das wusste sie auch tatsächlich, wie meine Meinung dazu ist. Also mir hat sie es in der Familie auch als Letzte gesagt dann, als auch... Sag mal, man hätte nicht mehr eingreifen können in dem Sinne und als sie es auch nicht mehr verbergen konnte. Und das Traurige ist einfach, dass ich gerade sehe, dass sich gewisse Familienmuster wiederholen. Also, dass meine Schwester eben, wie schon erwähnt, auch suchtkrank, finanziell nicht auf der Höhe, also auch eher sehr hilfebedürftig, bräuchte mehr Unterstützung in allen Lebensbereichen. Dass ich halt merke, dass es ist nicht Kindesvernachlässigung, was sie mit meiner Nichte macht, aber dass sie in vielen Bereichen ihr nicht das geben kann, was sie bräuchte. Und da versuche ich gerade auch ein bisschen einzustehen in den Wegen und Mitteln, die ich irgendwie habe, ohne mich jetzt zu emotional zu sehr reinzuhängen, weil ich eben merke.
Ja, und ohne deine eigenen Bedürfnisse
genau,
zu verletzen,
genau,
zu vernachlässigen.
Ich hatte schon oft den Impuls, sie tatsächlich zu mir zu holen, wo ich dann aber gedacht habe, okay, Nadine, das kannst du, das schaffst du nicht. Und das ist auch nicht die Lösung. So, wo bleibst du an der Stelle?
Ja, und manchmal reicht es ja schon, die Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken, weißt du, dass wenigstens das Kind das irgendwann checkt.
Genau.
Bist du die Einzige, die Abitur geschafft hat?
Tatsächlich, ja.
Bravo.
Ich bin auch die einzige Akademikerin.
Ja.
In der Familie.
Und hast du noch Kontakt zu deiner Mutter?
Gar nicht mehr. Habe ich vor 6 Jahren abgebrochen komplett, weil ich gemerkt habe, wir bewegen uns hier immer in Spiralen. Es gibt gute Phasen, es gibt aber viel zu viele schlechte Phasen. Und die Probleme, die sie hatte, waren auch immer wiederkehrend. Das konnte ich da nicht mehr.
Hast du mal eine Therapie gemacht
inzwischen? Ich bin gerade derzeit in einer Therapie, genau.
Und dieses Männerthema ist natürlich ein Spiegel all dessen. So. Und Sex mit Liebe zu verwechseln, ist sicher auch was, was deine Mutter sehr häufig getan hat.
Ich glaube, die war auch gut drin.
Das heißt, im Grunde gilt es einfach nur noch darauf zu achten, dass der andere Mensch und du, dass ihr beide deine Bedürfnisse wahrt und achtet.
Ja.
Und dann musst du halt, ja, die ganzen Ängste, die aufploppen, die musst du einfach ins Tageslicht zerren.
Ja, ich frage mich auch immer, wie transparent kann ich oder darf ich im Dating auch gegenüber meinem anderen sein, was meine Ängste auch angeht?
Du musst, finde ich. Du musst, weil es sowieso kaum einer aushält. Und dann sparst du dir das ganze Zwischentheater, weißt du?
Das stimmt.
Ja. Und ich finde, sich zu erklären und auch das eigene Verhalten zu erklären, was ja ist, zum Beispiel absurde Dinge wie jemand ruft 10 Minuten zu spät an und du kriegst schon Panik. Ja, das ist ja für seelisch gesunde Leute nicht zu verstehen. Aber für Leute, die verletzt werden, schon. Darum, dich da zu erklären und zu sagen, das und das wird ausgelöst bei mir, finde ich total wichtig. Ja, und dann kannst natürlich nicht jemandem beim ersten Date alles vor die Füße knallen. Das ist zu viel. Das halten die auch nicht aus. Aber dazu zu stehen, dass du einfach ja Work in Progress bist. Was du bist, muss man nicht drum rumreden. Ja, und so eine Kindheit hinterlässt Spuren. Ist bei mir auch nicht anders.
Ja, ja. Es ist tatsächlich, dass ich in diesen Phasen, wo ich jetzt in diesem Jahr so viel gedatet habe, auch gemerkt habe, dass ich insbesondere, wo du angesprochen hast, mit wenn man 10 Minuten später anruft, dass das bei mir tatsächlich so ganz schlimme Gefühle hervorruft, wenn jemand auch, er hat zum Beispiel die Lesehäkchen an und ich kann also direkt sehen, wann derjenige meine Nachricht gelesen hat und auch dann Rückschluss ziehen, wie lange hat er gebraucht, darauf zu antworten und wenn das dann manchmal einen Tag dauert und bei Freunden zum Beispiel ist es vollkommen okay, wenn die sich einen Tag Zeit lassen, weil ich weiß ja, die schreiben dann trotzdem, die haben gerade was zu tun. Aber im Dating ist es bei mir so, mein Gott, warum schreibt er nicht?
Ja, weil die Person dir doch Liebe geben sollte und schon wieder passiert es nicht. Ja, klar. Bloß, du wirst, solange du noch so roh bist, wahrscheinlich hauptsächlich solche Leute anziehen, die dieses, ja, was du kennst, wiederholen und wiederholen, bis du es voll im Griff hast. Und weißt, aha, guck mal, bin schon wieder da in die alte Falle getappt und schneller wirst einfach. Und die sofort aus Siebs und deinem lieben Freund mit seinem Glücksrad vielleicht auch mal sagen kannst, weißt du was, ich habe jetzt verstanden, das ist gar nicht gut für mich. Und ein Mann wie der letzte MA, oder weiß nicht, ob es der letzte war, aber der...
Nee, tatsächlich nicht.
Natürlich nicht.
Aber der, wo ich sage, der hat die deutschen Spuren hinterlassen, ja.
Das ist nicht gut für mich. Und das weiß ich. Und ich verdiene Besseres, als so behandelt zu werden. Du verdienst alles, ja, weil du es nie bekommen hast. Und diese Geschichte ist hardcore. Ja, das ist so eine schlimme Art von Vernachlässigung. Das musst du, glaube ich, erstmal nochmal ins Bewusstsein holen.
Tatsächlich.
Wie schlimm das war. Also ein Kind alleine zur Chemo zu schicken, das ist so unter aller Kanone. Mit den Öffis.
Kommt noch hinzu.
Unfassbar. Und dann zu sagen, wie schlecht mir es gegangen ist, ich arme Mutter. Also, ja, und das, ich glaube, du musst einfach noch ein bisschen abweinen darüber.
Da bin ich gut drin.
Gut, gut, aber richtig, es muss alles raus.
Ja.
Ja, und dir Mitgefühl geben für das, was du durchgestanden hast, weil das wirklich unmenschlich war. Und stolz sein auf das, was du geschafft hast, unter diesen Umständen. Mit diesen Voraussetzungen. Ja, und all das, was du gelernt hast, wie Liebe geht, ist halt scheiße. Das muss auch raus. So geht's nicht.
Ja.
Und im Grunde bist du jetzt an einem Punkt, wo du alles neu aufbauen kannst. Das ist mega. Auch wenn es unangenehm ist, aber.
Ja, ich versuch's, wobei ich natürlich. Ich hatte ja schon angeteasert, es gab dann weitere MAs. Derzeit auch einen MA habe, wo Ja, also es ist an sich, also es ist kein reines Sexding, überhaupt nicht. Also wir treffen uns wirklich. Paula guckt Fragen oder kritisch. Wo wir uns treffen und auch eine gute Zeit verbringen und auch viel unternehmen, das habe ich tatsächlich, es klingt auch so absurd, dieses klassische Dating, dass man rausgeht in Bars, essen geht, zusammen kocht oder sowas, das hatte ich dann vielleicht für die ersten 3 Male, bis es dann komplett umgeschwappt ist in man sieht sich nur noch für Sex. Und jetzt befinde ich mich gerade in der Phase, wo das halt nicht so ist, wo er mir auch sehr viel, das hatte ich auch noch nicht, auch Zuneigung zeigt. Also sei es jetzt in Form von Umarmung. Ich musste jetzt erstmal lernen, wie umarme ich Menschen. Also, weil ich das nicht kenne. Aber ich aber auch wieder weiß, das ist super ungesund, weil er wird mir nicht das geben, was ich möchte. Und das wäre halt gerne eine verlässliche Basis, Beziehung. Ja.
Ja. Ja. Weiß der all das?
Nein.
Das heißt, er kennt auch gar nicht die wahre Version von dir.
Exakt.
Do it.
Ich trete gerne als Light-Version auf.
Ja, nee. Du bist ein schweres Schiff.
Ja.
Und darum brauchst du einen starken Kapitän oder Matrosen, wie auch immer.
Ja. Matrose passt in dem Moment immer.
Ja. Naja, lieber kein Matrosen. Kapitän, aber ich will es nicht, der soll dich nicht leiten, der soll ja aber vernünftig mit dir umgehen. Ja. Du bist schwer. Das ist einfach so. Die Light-Version ist nicht die Wahrheit. Ja, und so wirst du nicht die Wahrheit bekommen.
Ja, er sagt mir auch immer, dass ich zu nett sei.
Ja, aber das bist du ja auch gewohnt.
Ja.
Sonst wirst du gar nicht geliebt, weißt du, oder gemocht. Deine Mutter mochte dich ja wahrscheinlich auch nicht in der Problemversion, sondern nur in der, ja, ich mache hier keine Schwierigkeiten. So. Ich will jetzt nicht sagen, schmeiß den Typen raus, aber eigentlich doch.
Im Innern habe ich auch ganz häufig diesen Impuls, wo ich aber noch nicht ganz deuten kann, ist es, weil ich die Red Flags sehe oder weil ich einfach auch gerade, wahrscheinlich ist es eine Mischung, weil ich auch niemanden gerade eigentlich an mich ranlassen will, weil ich auch gar nicht bereit bin, gerade jemanden an mich ranzulassen.
Ja, aber das liegt auch daran, dass du nicht trainierst, die Hosen runterzulassen, und das wird jetzt an der Zeit. Und sobald auch nur ein Haufen Häuflein oder wie sagt man, ein Hauch Red Flag auftaucht, raus, das ist nicht das Richtige. Ja, ist einfach so. Und das musst du jetzt trainieren. Radikal.
Mein Bauchgefühl ist ja dahingehend auch gar nicht so schlecht.
Ich blende es nur drauf.
Ich blende es nur gekonnt aus, ja.
Ich wünsche dir ganz viel Spaß in der Zukunft. Denn ich glaube, da sind wir uns alle einig. Es kann ganz sicher nur besser werden.
Ich hoffe es doch.
Danke, dass du da warst.
Danke dir.
Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram TheRealPaulaLambert oder schreibt eine Mail, paulalambertmail@gmail.com, und schreibt nochmal, wenn ich nicht antworte. Danke.